Also grundsätzlich ist es so, dass das Nierenzellkarzinom nicht sensibel gegenüber einer klassischen Chemotherapie ist.
50-60% der Patienten, die doch relevante Nebenwirkungen haben.
Trotzdem möchte ich diesen Patienten nicht erst zu seiner nächsten Therapie wiedersehen.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim. Mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Justus. Hallo Justus, wie geht's dir?
Hallo Nadim. Das klingt so wie von der Spur, aber dabei machen wir das jedes Mal live und zeichnen es neu auf, gell?
Aber ja, also es ist kein Tonband hier. Als allererstes möchte ich erstmal einen Glückwunsch aussprechen an unsere drei Gewinnerinnen vom Tassengewinnspiel. Wir haben Tassen verlost auf Instagram, für alle, die es nicht mitbekommen haben, aber es haben sehr, sehr viele Leute teilgenommen. Das fand ich sehr cool, wie viele Leute da mitgemacht haben. Es waren bestimmt 50 Katheterkolleginnen und Kollegen, die da kommentiert haben. Und genau, die Tassen gehen jetzt nächste Woche raus. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass ihr damit viel Spaß habt.
Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch, Nadim. Du hast es geschafft. Du bist endlich durch diese schwierige Zeit durch. Das waren jetzt wirklich anstrengende Monate.
Auf jeden Fall, ja. Worauf Justus anspielt, ich habe mein zweites Staatsexamen gemacht Mitte April. Und genau, wir sind jetzt alle Lepra-Experten, alle, die dieses Frühjahr das Staatsexamen geschrieben haben.
Mensch, das darfst du noch nicht sagen, dass wir das nächste Mal über Lepra sprechen und du der Experte bist. Aber heute geht's nicht um Lepra, sondern um das metastasierte Nierenzellkarzinom. Eine, wie ich finde, super spannende Erkrankung, aber auch ein echt großer Berg, den wir da vor uns haben, oder?
Auf jeden Fall. Also in der Vorbereitung musste ich echt ein paar Mal mir Sachen noch zwei, dreimal durchlesen und wir haben auch so eine kleine Auflistung gemacht von den Medikamenten, was jetzt wohin gehört und so weiter. Wir versuchen das natürlich trotzdem gleich für euch gut zu strukturieren und irgendwie schön aufzubereiten. Wir haben zwei absolut tolle Expertinnen. Eine ist selber Katheterkollegin, hat sie uns schon verraten, dass sie unseren Podcast hört. Genau, Justus, fang doch mal an, stell uns doch mal unsere Expertinnen vor.
Unsere erste Expertin ist Oberärztin in der Urologie am Uniklinikum Tübingen. Sie hat die Schwerpunkte Endourologie und vor allem ist sie stellvertretende Leitung in der Studienzentrale dort. Sie ist eine gute Freundin von Miriam Hegemann, einer unserer letzten Expertinnen und ich bin sehr froh, dass sie heute dabei ist. Hallo, liebe Eva Erne.
Ja, vielen lieben Dank für die einladenden Worte. Ich freue mich auch total, heute dabei sein zu dürfen und bin gespannt.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Unsere zweite Expertin ist Dr. Stefanie Czebitz. Sie ist Oberärztin im NCT, also im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Sie ist Internistin und Onkologin und leitet die Sektion Translationale Uro-Onkologie. Hallo Steffi Czebitz, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, auch als Fachfremde hier in diesem Podcast.
Wir freuen uns.
Beim Translationale Uro-Onkologie, sag mal, Justus, hast du da nicht promoviert? Translationale Medizin, Herr Dr. Metzki oder Metzi, ich weiß es immer nicht.
Ja, genau. Metzki, das ist der in Tschechien, habe ich den erworben. ich bin vor allem Skifahrer, deswegen heiße ich Metzki. Nein, tatsächlich ist das ein Promotionsprogramm Translationale Medizin am Rechts der Isar gewesen. Und da habe ich über myelodysplastisches Syndrom meine Doktorarbeit gemacht. Aber das ist ja was jetzt nicht hierher gehört. Wir wollen uns ja heute über ein ganz anderes Thema unterhalten, gell?
Richtig, heute soll es ums Nierenzellkarzinom gehen. Ich würde am liebsten wieder gleich mit einem Fallbeispiel starten, aber
Fallbeispiele, die sind gut.
Ja, also ich muss sagen, das hat sich etabliert und kommt auch ganz gut an, aber ich denke, es wäre ganz sinnig, wenn wir die ersten wichtigen Fakten vorher nochmal kurz zusammenfassen. Steffi, würdest du das einmal für uns machen? Was ist wichtig zu Nierentumoren?
Also ich glaube, was man vielleicht wissen sollte, ist, dass es so ungefähr 4-7% der Tumorerkrankungen sind, die Nierenzellkarzinome sind, dass es mehr Männer betrifft als Frauen und dass so das mittlere Erkrankungsalter eben jenseits der 70 ist, was ja auch für die Therapieplanung später relevant sein wird. Es gibt ein paar Risikofaktoren, das sind so überwiegend Lebensstilfaktoren, Rauchen, weniger Sport, auch wenn man eine End-Stage-Renal-Disease hat, hat man ein erhöhtes Risiko für Nierenzellkarzinome. Es gibt familiäre Faktoren und wir sollen ja auch letztendlich immer überprüfen, ob jemand ein hereditäres Risiko hat. Auch das sind irgendwie so um die 5%. Da gibt es auch Fragebögen von der Deutschen Krebsgesellschaft, in denen man da nachschauen kann, welche Faktoren dazugehören. Also das jüngere Lebensalter unter 45 beispielsweise. und spezielle Histologien, also gerade insbesondere die eher selteneren. Ich glaube, das sind so die Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte.
Super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann können wir nämlich jetzt bestens vorbereitet zu unserem ersten Patienten kommen. Wir haben uns einen Herrn Müller rausgesucht. Herr Müller ist Schreiner, 55 Jahre, hat wegen Rückenschmerzen einen MR der Wirbelsäule bekommen und dabei ist eine Raumforderung der rechten Niere aufgefallen. Eva, du kennst diesen Patienten tatsächlich, weil wir darüber gesprochen hatten. Deswegen danke für das Fallbeispiel. Welche Diagnostik, auch vielleicht im Hinblick auf die Staging-Untersuchungen, sind denn jetzt bei diesem Patienten notwendig?
Also was wir bei diesem Patienten brauchen, auch wenn wir schon das MRT der Wirbelsäule haben, da ist ja dann doch nicht alles mit abgebildet. Egal, also immer wenn wir den Verdacht im Endeffekt auf eine Nierenraumforderung, einen Nierentumor haben, sollten wir eine Computertomographie mit Kontrastmittel machen und dann vom Abdomen und Becken. Wenn diese Raumforderung jetzt grundsätzlich schon direkt in der Sonographie oder jetzt wie bei unserem Patienten im MRT größer erscheint als 3 Zentimeter, sollten wir direkt schon einfach, weil wir das CT ja sowieso machen, CT vom Thorax mitfahren, weil hier dann doch die Wahrscheinlichkeit für eine Metastasierung einfach ansteigt bei Tumoren über 3 Zentimeter. Wenn wir jetzt in der CT-Untersuchung, die wir jetzt gesehen haben oder durchgeführt haben, zum Beispiel den Verdacht auf eine Venenbeteiligung sehen, einen Cava-Zapfen oder so etwas, dann kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man vielleicht einfach nicht nur einfach, sondern sollte man sich überlegen, ob man ein MRT noch hinzuzieht, ein MRT des Abdomens und des Beckens, um einfach hier eine bessere Detektion beziehungsweise eine höhere Zuverlässigkeit bei der Beurteilung der Tumorausdehnung zu haben. Und besonders im Bereich des Cava-Zapfens, auch der kranialen, kann man sich da den kranialen Thrombusrand besser vorstellen. Des Weiteren, wenn es jetzt Richtung Metastasen im Endeffekt auch geht, haben wir den klinischen Verdacht, zum Beispiel ist auch hier Metastasen bei einem Patienten, ist auf jeden Fall ein MRT des Schädels angezeigt. Das sehen wir jetzt in der durchgeführten CT-Untersuchung, den Verdacht auf Knochenmetastasen oder haben wir den klinischen Verdacht, sollte auch in dieser Hinsicht eine Bildgebung erfolgen. Da wird eigentlich immer empfohlen, dass man Ganzkörper-CT in Low-Dose-Variante macht oder ein Ganzkörper-MRT. Beide bevorzugt von der Skelettsintigraphie. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen abhängig vom Zentrum, welche dieser 3 Untersuchungen da durchgeführt werden.
Cool. Die Rückfrage mit dem MR hast du schon beantwortet mit dem Cava-Zapfen. Danke dafür. Eine Frage habe ich, wir haben ja auch ein Labor abgenommen bei dem Patienten, wenn der jetzt eine Niereninsuffizienz hätte oder er hat eine KM-Allergie. Wie reagiere ich da mit der Anpassung drauf? Heißt das einfach nur, ich mache alles nativ oder gibt es da irgendwelche Alternativen? Wie geht ihr damit um?
Also wir machen es dann ganz häufig so, wenn der Patient jetzt kein CT mit Kontrastmittel bekommen darf, dass wir dann auch das MRT des Abdomen und Beckens umschalten und ein nativ CT-Thorax hinzuziehen, um da die vollständige Bildgebung auch zu haben.
Steffi, wir haben von einem metastasierten Patienten gesprochen schon. Wie metastasieren klarzellige Nierenzellkarzinome denn eigentlich am häufigsten? Also wo muss ich in der Diagnostik besonders gut hinschauen, wenn es jetzt um die Metastasierung geht? Und da sind wir in der Vorbereitung ein bisschen drüber gestolpert. Was heißt in dem Zusammenhang metachrone bzw. synchrone Metastasierung?
Also Eva hat ja gerade schon gesagt, welche Untersuchungen man bildgebend machen soll. Und das erklärt eigentlich auch schon, wonach wir schauen. Also wir wollen Lungenmetastasen sehen oder nicht sehen. Wir wollen schauen, ob Lymphknotenmetastasen vorliegen, Hirnmetastasen, was natürlich eher seltener ist. Knochenmetastasen wollen wir sehen, Lebermetastasen würden wir auch sehen. Nebenniere ist noch etwas, was man häufiger sieht. Und es gibt tatsächlich auch Unterschiede in der Aggressivität der Tumoren, je nachdem, wo diese Metastasen sitzen. Also wenn wir einen Patienten haben, der eben nur eine pulmonale, in Anführungsstrichen, oder nur eine lymphatische Metastasierung hat und oligometastasiert ist, würden wir ja letztendlich auch ein anderes Therapiekonzept wählen, wenn es überschaubar ist, vielleicht auch mit lokalen Verfahren. Und Knochenmetastasen, Lebermetastasen und Hirnmetastasen sind einfach auch mit einer schlechteren Prognose assoziiert.
In dem Zusammenhang synchron und metachron, was heißen diese beiden Begriffe?
Also synchron bedeutet eben, wenn die Metastasen zusammen mit dem Tumor auftreten und metachron, wenn sie eben zum unterschiedlichen Zeitpunkt auftreten, also wenn man einen Primarius hat und dann zum späteren Zeitpunkt erst Fernmetastasen mit dazukommen. Und auch das ist tatsächlich wichtig für die weitere Therapieplanung und auch für die Risikoeinteilung.
Vielleicht nochmal, da wird immer von fortgeschritten und oder metastasiert in der Leitlinie gesprochen. Was habe ich damit anzufangen?
Also fortgeschritten bedeutet eben, wenn es lokal so ist, dass es eben nicht mehr sanierbar ist. Das trifft letztendlich auch auf oder
auf andere Tumorarten zu. Also das ist jetzt nicht nur ein Begriff fürs Nierenzellkarzinom, wenn einfach der Tumor so ausgedehnt ist, dass man ihn chirurgisch nicht entfernen kann. Oder
okay. Dann machen wir jetzt mal mit diesem Fall weiter in der durchgeführten Bildgebung. Sieht man jetzt, dass Herr Müller bipulmonale Metastasen hat? Steffi, um den Patienten jetzt in der weiteren Diagnostik und Therapie gut einordnen zu können, sollten wir uns wahrscheinlich mal Gedanken über so eine Risikogruppeneinteilung machen, oder? Welche Scores gibt es da und was ist wichtig an der Stelle?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die Scores, die wir da nutzen, sind natürlich Scores aus einer ganz anderen Ära, und zwar eben aus der TKI-Ära und gar nicht unbedingt in der Immuntherapie-Ära entwickelt worden. Und da gibt es eben auch Bestrebungen, die zu aktualisieren. Aber aktuell nutzen wir sie so, wie sie sind. Und der EMDC-Score wäre tatsächlich der Score, der der aktuellere ist, der eben die Neutrophilen mit dabei hat.
Okay. Und da wird ja dann letztendlich die Risikogruppe Low, Intermediate oder Poor eingeteilt. Genau. Ist das richtig?
Also genau, sobald ein Risikofaktor dabei ist, ist der Patient eben direkt ein Intermediate-Kandidat. Und das hat eben für die medikamentöse Tumortherapie eine Relevanz. Das bedeutet, ein Patient, der eben gleichzeitig Metastasen hat und eine Therapieindikation für eine systemische Therapie ist in jedem Fall, wenn er synchron metastasiert ist, hat er immer gleich diesen einen Punkt für die Zeit, weniger als ein Jahr seit Erstdiagnose, und ist dann direkt ein Intermediate-Risk-Patient mindestens. Und genau, diese Good-Risk-Patienten sind klassischerweise die, irgendwie vor 10 Jahren Nierenzellkarzinom operiert und dann taucht er auf, hat ein eigentlich ein Labor, das gut aussieht, und man hat irgendwie durch Zufall dann vielleicht eine Metastase gefunden.
Das heißt, unser Patient, Herr Müller, ist entweder Intermediate oder Poor zuzuordnen. Genau. Wie passiert da die Unterscheidung?
Also kommen eben noch die anderen Faktoren mit dazu. Man guckt sich eben das Blutbild an, den Hämoglobinwert und die Thrombozyten und den Kalziumwert. Eine Veränderung im Kalziumwert auch in Abwesenheit von Skelettmetastasen ist tatsächlich nämlich auch so typisch fürs Nierenzellkarzinom, und sieht man ansonsten bei vielen anderen Tumorarten gar nicht so unbedingt. Da ist dann meistens eine Hyperkalzämie auch Ausdruck einer sehr ausgedehnten Knochenmetastasierung, und hier in dem Fall könnte es eben auch paraneoplastisch sein, und das ist eben ein weiterer Risikofaktor, und so kommt man letztendlich eben dann auf die Punkte. 1 oder 2 Risikofaktoren sind ein intermediäres Risiko und ab 3 ist man dann eben bei Poor Risk.
Okay, jetzt haben wir Herrn Müller der Risikogruppe Intermediate oder Poor zugeordnet, je nach Labor. Welche Substanzklassen und Vertreter dieser Substanzklassen stehen Urologinnen und Urologen denn jetzt grundsätzlich zur Verfügung für die Behandlung des NCC? Eva, hilf uns doch bitte mal hier einen Überblick in die Substanzklassen zu bekommen, und dann gehen wir danach auf die einzelnen Wirkstoffgruppen nochmal ein.
Also grundsätzlich ist es so, dass das Nierenzellkarzinom nicht sensibel gegenüber einer klassischen Chemotherapie ist. Das heißt also einer zytotoxischen oder zytostatischen Therapie. Also mit dieser kommen wir schon mal bei unseren Patienten mit einem Nierenzellkarzinom nicht weiter. Und es ist auch nicht strahlensensibel. Was wir grundsätzlich an Therapien haben, sind zielgerichtete medikamentöse Therapien mit sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren und oder auch Checkpoint-Inhibitoren. Die werden mittlerweile in verschiedenen Kombinationen dann auch zusammen verabreicht. Die Therapie, wenn je nach Substanz, ich denke, da werden wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal genauer darauf eingehen, oral oder auch über die Vene gegeben. Und grundsätzlich müssen wir unserem Herrn Müller, wenn wir jetzt auch von einer medikamentösen Tumortherapie sprechen, auch mit auf den Weg dann im Endeffekt geben, dass wir diese Therapie auch nicht nur über eine Zeit durchführen, also in gewissen Zyklen, wie man das früher von der Chemotherapie kannte und was dann auch ganz häufig die Patienten ja noch fragen, dass man sagt, ich sage, man macht jetzt 6 Zyklen davon, sondern unsere Patienten bekommen im Endeffekt die Therapie, bis sie entweder Nebenwirkungen haben, sodass sie diese Therapien auch nicht mehr verabreichen können, oder bis zu einem Progress, also der Tumor wieder an Fahrt aufgenommen hat und wir dann im Endeffekt auch auf andere Substanzen wechseln müssen.
Ich habe da nämlich eine kurze Nachfrage noch dazu, bevor wir dann wirklich in die Substanzklassen gehen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind ja Urologen hier, die das hören, wir wollen natürlich operieren. Wir wollen ja heute unseren absoluten Fokus auf das metastasierte klarzellige Nierenzellkarzinom und die medikamentöse Therapie eben legen. Aber gehört der Patient jetzt operiert, Eva?
Also dieser Patient gehört erstmal biopsiert, dass wir ganz sicher sein können, dass es im Endeffekt ein metastasiertes Nierenzellkarzinom ist. Das heißt, wir brauchen eine Tumorbiopsie. Sonst gehört dieser Patient, der bipulmonal ordentlich metastasiert ist, nicht resiziert. Also das, da ist keine OP indiziert für diese Patienten, sondern wir müssen ja die Gesamtheit des Tumors im Endeffekt angehen und damit auch können wir im Endeffekt nur medikamentös dann auch die Behandlung starten. Wäre es jetzt so, dass der Patient zum Beispiel parallel zu einer Makrohämatologie hätte oder einen großen Kaverzapfen, wo wir das die Gefahr sehen, dass Trompen abgehen oder etwaiges, dann müsste man natürlich zum Beispiel über eine Nephrektomie in dem Sinne auch nachdenken oder es lokal extrem schwer macht. Aber solange das bei unserem Herrn Müller jetzt nicht der Fall ist, sehe ich ganz klar die medikamentöse Tumortherapie im Vordergrund.
Dann machen wir da auch gleich mal weiter mit den Wirkstoffen. Steffi, du hast bei den Scores vorhin schon von der TKI-Ära gesprochen. Dann willst du uns mal was dazu erzählen, zu den Tyrosinkinase-Inhibitoren.
Genau, das ist, also sind Medikamente, die man oral verabreicht. Und da gibt es eben welche, die man durchgehend einnimmt. Und es gibt eben auch welche, die man intermittierend einnimmt. Also das Sunitinib und das Tivozanib, die werden eben mit Pause verabreicht. Das ist wichtig, weil manche Patienten vergessen das dann auch. Und wir müssen es Patienten natürlich auch sagen. Und letztendlich ist es eben so, dass die verschiedene Signalwege inhibieren. Und beim Nierenzellkarzinom haben wir klassischerweise, gerade beim klarzelligen, ganz häufig eben diese von Hipp-Lindau-Funktionsverluste. Und die führen eben dazu, dass obwohl gar keine Hypoxie vorliegt, also eine Normoxie, kein Sauerstoffmangel, der Tumor der Umgebung vorgaukelt, dass er bestimmte Faktoren eben hochregulieren muss. Und dazu gehören eben diese hypoxie-induzierbaren Faktoren, HIF-1-Alpha, HIF-2-Alpha. Und die wiederum führen eben dazu, dass bestimmte Wachstumsfaktoren hochreguliert werden, zum Beispiel VEGF und PDGF. Und die wiederum adressieren wir letztendlich mit diesen Tyrosinkinase-Inhibitoren. Und die funktionieren eben dann so, dass sie dann eben den Wachstumsreiz letztendlich hemmen und die Proliferation hemmen, die Vaskularisierung reduzieren. Und das funktioniert eben besonders gut beim Nierenzellkarzinom.
Und sind diese Abstände immer gleich, in denen die Medikation gegeben wird?
Genau, also beim Sunitinib ist es eben klassischerweise so, dass man in der Fachinfo wird man finden 4 Wochen Einnahme, 2 Wochen Pause. Mhm. Und im Alltag setzt man es häufig mit 2 Wochen Therapieeinnahme und 1 Woche Pause ein, was besser vertragen wird. Beim Tivozanib sind es 3 Wochen und 1 Woche und die restlichen Tyrosinkinase-Inhibitoren werden eben durchgehend eingenommen.
Das heißt, die Patienten bekommen in der Regel eher früher schon unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Genau, und wir werden wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen was zu den Nebenwirkungen bei den Fallbeispielen hören. Es ist ja schon so, dass also bei den Tabletten, es ist so wie bei vielen anderen Tabletten auch, wenn man Nebenwirkungen hat und sie weglässt, dann hört eben mit der Halbwertszeit letztendlich auch die hören auch die Nebenwirkungen auf oder werden schwächer, zumindest die meisten davon. Was wir, wie wir es wahrscheinlich gleich hören werden, bei der Immuntherapie anders ist, da muss man nämlich aktiv was machen. Und bei den Tabletten ist es tatsächlich so, dass man sie, wenn sie weglässt, dass man dann in der Regel eben ein Abklingen der Nebenwirkungen haben wird, was zum Beispiel, wenn man sie in Kombination mit einer Immuntherapie einsetzt, ganz gut ist, weil wenn der Patient die Tablette weglässt und die Nebenwirkungen hören auf, dann weiß man eigentlich schon, welche der beiden Substanzen die Nebenwirkungen hervorgerufen hat.
Bei den, jetzt beispielsweise beim Sunitinib, über welche spezifischen Nebenwirkungen muss ich den Patienten denn aufklären? Was muss ich dem sagen, womit er rechnen muss?
Also der Beipackzettel ist ganz lang. Ich habe heute einen Patienten gesehen, der hat zu mir gesagt, ich habe alle bis auf Bluthochdruck. Und es ist tatsächlich so, dass viele Patienten ganz viele Nebenwirkungen haben. Und natürlich einige dabei sind, die den Patienten nicht stören. Also so ein Bluthochdruck stört Patienten oft nicht. Also manche sind da relativ indolent, selbst wenn da schlimme Zahlen stehen. Und es gibt auch so welche wie, ich sag mal, Schilddrüsenunterfunktionen, die Patienten auch oft nicht stören, die wir halt im Labor regelmäßig mitkontrollieren. Leberwerterhöhungen sieht man manchmal, das ist auch was, wo die Patienten oft gar nichts merken. Es gibt aber andere Nebenwirkungen, die tatsächlich belastend sind. Das sind so eine Fatigue und auch eine Asthenie. Also die Patienten schwinden so ein bisschen dahin, wenn sie lange diese Therapie haben, werden immer weniger, die Muskelmasse nimmt ab. Das ist häufig belastend. Durchfälle können relativ häufig vorkommen. Und Hand-Fuß-Syndrom ist auch so ein ganz klassisches, eine ganz klassische Nebenwirkung, also dass wirklich die Hände trocken und spröde werden aufspringen und dass die Patienten teilweise wirklich auch gar nicht mehr laufen können, wenn sie sich nicht melden, was sie natürlich tun sollten. Aber man kann es den Patienten noch und noch sagen. Und es gibt immer wieder doch welche dabei, die Tabletten einnehmen und sich nicht melden, weil sie dann sagen, ich habe ja sowieso einen Termin in 2 Wochen beim Arzt und bis dahin stehe ich es durch.
Muss ich bei diesen Patienten irgendwas beachten im Medikamentenplan? Also der Patient kommt, ich sage, okay, wir fangen jetzt diese und jene Therapie an mit Tyrosinkinase-Inhibitoren. Auf welche Medikamente muss ich irgendwie besonders Acht geben vor Beginn dieser Therapie?
Es gibt so 2 klassische Sachen, die man abprüfen muss. Das eine sind eben CYP3A4-Interaktionen, die relativ viele von diesen TKIs machen. Und das andere ist, dass relativ viele von den TKIs auch eine QT-Zeitverlängerung machen und die Patienten letztendlich eben ein EKG vor Therapieeinleitung machen sollten. Kardiovaskuläre Nebenwirkungen sind auch relativ häufig. Das Blutungsrisiko, Wundheilungsstörung, darüber hatten wir jetzt gerade auch noch nicht gesprochen. Und genau, aber wegen der QT-Zeit, das ist tatsächlich was, was man im Blick behalten muss, was manchmal auch tatsächlich im Alltag so ein bisschen untergeht, weil es gibt dann Substanzen, da steht in der Fachinformation drin, dass man alle 6 Wochen ein EKG machen muss und wir sehen die Patienten dann teilweise gar nicht alle 6 Wochen. Mhm. Und ob der Hausarzt es dann macht oder der Patient dran denkt, ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen fraglich, gerade wenn die Patienten wirklich lange auf den Substanzen laufen. Und natürlich muss man auch sagen, wenn lange keine QT-Zeitverlängerung aufgetreten ist, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit niedriger.
Super. Ich glaube, wir wollen ja jetzt hier unbedingt lauter kleine Nierenzellkarzinom-Medikamentenexperten dadurch erzeugen, indem wir den Podcast machen. Ich werde auf jeden Fall schon viel, viel schlauer als vorher. Eva, jetzt kommen wir zu den Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Gib uns den Überblick nochmal und lass uns gerne ins Detail gehen, so wie wir es jetzt gerade beim Tyrosinkinase-Inhibitor gemacht haben.
Ja, gerne. Also grundsätzlich, unser Immunsystem hat hier die Funktion, den Körper gegen fremde oder schädliche Eindringlinge wie Bakterien, Viren oder auch Krebszellen im Endeffekt, also diese grundsätzlich zu erkennen und dann auch zu bekämpfen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die T-Zellen anschauen, diese bekommen ja von antigenpräsentierenden Zellen Antigene von diesen Fremdstoffen oder denen, die wir nicht im Körper haben wollen, im Endeffekt präsentiert und können dann darauf vereinfacht gesagt reagieren. Jetzt ist es aber so, dass sich unsere oder die Krebszellen relativ schlau sind und die haben es geschafft oder die schaffen es häufig, sich vor unserem Immunsystem zu verstecken. Was machen sie? Sie führen quasi auf ihrer Oberfläche Proteine, die die Immunzellen im Endeffekt deaktivieren können. Und da haben besondere Bedeutung die Proteine, sogenannte Immun-Checkpoint-Proteine, PD-1 oder auch PDL-1, also Programmed Cell Death Protein 1 oder Programmed Cell Death Ligand 1, PRO-1. Und diese beiden, also PD-1 und PDL-1, agieren wie in einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, die Tumorzellen haben es sich zu eigen gemacht, dieses PDL-1 auf ihrer Oberfläche verankert zu haben. Und die körpereigenen Zellen, die Immunzellen, tragen PD-1 auf ihrer Oberfläche. Und wenn diese quasi zusammenkommen, werden Immunzellen inaktiviert. Das heißt, unsere körpereigene Schutzpolizei funktioniert einfach nicht mehr. Und hier kommen dann die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren zum Einsatz. Und das sind zum Beispiel bei metastasierten Nierenzellkarzinom, Nivolumab, Pembrolizumab, Avelumab, da gehen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf ein. Und wenn wir die einsetzen, wird quasi verhindert, dass sich die Tumorzellen mit den Immunzellen verbinden können und so das Immunsystem im Endeffekt inaktiviert werden kann. Das ist so die eine Checkpoint-Inhibition, die wir im Endeffekt haben, mit diesen PD-1, PDL-1-Inhibitoren. Des Weiteren gibt es aber beim metastasierten Nierenzellkarzinom auch noch das Medikament Ipilimumab, das eingesetzt wird. Und hier ist es so, nochmal zum Immunsystem, viele unserer Immunzellen sind ja zu Beginn in Lymphknoten, nennen wir es mal gespeichert oder verharren dort. Und wenn dann die Erreger oder eine Infektion den Körper angreift, gibt es hier im Endeffekt, werden diese aus den Lymphknoten freigesetzt. Aber auch hier gibt es spezielle hemmende Eiweißstoffe, also Proteine, die das verhindern. Und das ist CTLA-4, Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein 4. Und das Ipilimumab ist ein spezifischer Antikörper, der sich mit diesem hemmenden CTLA-4 verbindet und so ist im Endeffekt den Immunzellen dann wieder ermöglicht, aus dem Lymphknoten heraus aktiviert zu werden. Also es kommt dann zu einem Boost an Immunzellen. Und das sind so die beiden Wege im Endeffekt, wie wir das Immunsystem auch wieder aktivieren wollen und die Immuntherapie auf einem Nierenzellkarzinom einsetzen und erfolgreich einsetzen können.
Super gut. Lass uns gerne gleich bei den unterschiedlichen Wirkstoffen ansetzen. Ich sage jetzt einfach mal, wie wäre es, wenn wir bei den PD-1-Inhibitoren anfangen? Nivolumab, Pembrolizumab. Was ist bei denen jetzt nochmal speziell wichtig und worauf müssen wir achten?
Also grundsätzlich ist erstmal zu diesen Medikamenten zu sagen, dass sie intravenös verabreicht werden. Fangen wir mit dem Pembro an, das wird ja beim Nierenzellkarzinom in Kombination mit einem TKI, wie wir es gerade schon von Steffi gehört haben, auch verabreicht. Und da bekommt man das Pembrolizumab, bekommen unsere Patienten dann alle 3 Wochen über die Vene. Wenn wir jetzt eher von den anderen beiden Medikamenten, also die ich gerade schon erwähnt habe, von dem Nivolumab und dem Ipilimumab sprechen, die kombinieren wir. Und auch das bekommen die Patienten über die Vene alle 3 Wochen. Die ersten 4 Male wirklich beide Medikamente und dann wechselt man auf das Nivolumab als Monotherapie. Genau. Dann gibt es auch noch das Avelumab, was wir jetzt beim Nierenzellkarzinom auch einsetzen, zusammen mit dem Axitinib, also da die Kombination aus diesen beiden Substanzklassen, von denen wir jetzt schon gehört haben. Genau, grundsätzlich kann das, wenn man jetzt auch noch ein bisschen über Nebenwirkungen einfach sprechen möchte, grundsätzlich kann das aktivierte Immunsystem auch das körpereigene Gewebe oder auch auf körpereigene Organe im Endeffekt reagieren und so dann auch sehr unterschiedliche Symptome und Beschwerden auch auslösen. Also auch da ist der Beipackzettel elendig lang, wenn man es mal so sagen darf. Und auch diese Patienten können gefühlt irgendwie alles haben. Das kann anfangen mit auch einer einfachen, was heißt einfach, einer Müdigkeit. Im Endeffekt auch der Veränderung der Schilddrüsenwerte. Also viele Sachen sind vor allem Veränderungen der Laborparameter und die bemerken wir häufig in Kontrollen, bevor die Patienten davon überhaupt irgendwas mitbekommen. Das ist die Hypothyreose, die Hyperthyreose, Leberwerterhöhung, die Nierenwerte können ansteigen, die Pankreasenzyme können ansteigen. Also da kann wirklich in der Hinsicht alles auftreten. Die Patienten können andererseits auch Durchfälle bekommen. Sie können eine Pneumonitis bekommen, sie können eine Hypophysitis bekommen. Hautausschlag, also wir haben wirklich verdammt viele Nebenwirkungen auch bei diesen Medikamenten, aber sie werden trotzdem im Allgemeinen relativ gut vertragen. Hier bei diesen Medikamenten ist es aber nicht so, dass wir sie, wie wir es gerade schon von den TKIs gehört haben, einfach absetzen kann und dann wird es meistens direkt besser. Das funktioniert ganz häufig bei der Immuntherapie nicht so. Aber da haben wir dann im Gegenspiel das Cortison, dass wir im Endeffekt die Bremse wieder einsetzen und das Immunsystem auch wieder ein bisschen runterregulieren. Ich denke, da können wir bestimmt nachher auch nochmal drauf kommen, wenn wir mehr auf die Nebenwirkungen, speziellere Nebenwirkungen eingehen.
Kurze Zwischenfrage, Eva, wenn ich jetzt tatsächlich, jetzt habe ich da den Faden verloren, Nadim.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Wenn jetzt jemand Cortison fest in der Medikation hat zum Beispiel, wie ist das da? Also ein Ausschlusskriterium für diese ganzen Pembrolizumab-Studien war immer eine Einnahme von Prednisolon über 10 Milligramm pro Tag.
10 Milligramm, genau.
Genau, wie ist das im Medikamentenplan?
Genau, also das ist was, worauf wir absolut achten müssen. Also im Endeffekt sollte eine Cortisondosis, die der Patient fest aufgrund einer anderen Grunderkrankung einnimmt, unter 10 Milligramm liegen. Und auch da muss man für diese Therapien die Patienten natürlich einfach gut selektionieren. Wenn wir Patienten haben, die jetzt zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben, können wir diese Therapie nur mit höchster Vorsicht im Endeffekt einsetzen. Das heißt, wir müssen unsere Patienten vorher fragen, ist ein Morbus Crohn bekannt, ein Rheuma, haben sie eine Sarkoidose oder auch eine HIV-Infektion, eine aktive Hepatitis B? Sowas sollten wir schon vorher wissen, damit wir unsere Patienten im Endeffekt auch entweder anderen Therapieregimen zuführen können oder nicht die doppelte Immuntherapie dann im Endeffekt geben oder natürlich sie dann auch entsprechend überwachen können. Genauso ist natürlich, wenn Patienten jetzt unter Immunsuppression sind nach Organtransplantation, sehen wir diese eher nicht geeignet für so eine Therapie. Also wir Urologen trauen es uns zumindest nicht so. Ich weiß nicht, wie die Onkologen es sehen.
Kurze Zwischenfrage noch jetzt. Wie ist es denn, wenn ich den Patienten jetzt auf diese Therapie vorbereite, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der wirklich relevante Nebenwirkungen bekommt durch die Therapie? Also kann man da irgendwie so ganz grob sich annähern und sagen, wahrscheinlich ist es so, dass 3 von 10 Patienten das merken oder gibt es da Zahlen dazu?
Also da gibt es natürlich für die einzelnen Nebenwirkungen im Endeffekt Zahlen dazu. Wenn man es jetzt zum Beispiel für den Durchfälle rausgreift, wenn man jetzt die Kombination, nehmen wir es jetzt mal aus Axitinib und Pembrolizumab. Natürlich, wir haben gerade schon vom Axitinib gehört, das kann auch Durchfälle machen, das Pembrolizumab auch. Da sind es gerade 1 bis 5 Durchfälle von, ich glaube, 49%, ja. Also fast die Hälfte der Patienten. Die schweren Durchfälle, also gerade 3 bis 5, sind dann, glaube ich, aber um die 7%. Also so ist es halt ganz unterschiedlich für die verschiedenen Nebenwirkungen, die im Endeffekt auch auftreten können. Also mir werden da keine ganz pauschalen Zahlen bekannt, dass man jetzt sagt, so und so viele Patienten bekommen immer eine Nebenwirkung. Ich weiß nicht, ob Steffi da Zahlen so hat.
Also so bei der Monotherapie sind es 20-30%, die relevante Nebenwirkungen haben, so gerade 3, 4, 5. Wenn man in die Studien reinguckt, ist es doch so, dass teilweise gerade in den Kombi-Studien auch doch die Mortalität relativ, also erstaunlich hoch ist, weil wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt, was im klinischen Alltag passiert, dann sind es doch eigentlich wenige Patienten, die tödliche mortale Nebenwirkungen haben, aber die kommen eben vor und auch über die muss man tatsächlich auch aufklären. Und bei den Kombinationstherapien sind es ja, wie schon gerade eben gesagt, so 50-60% der Patienten, die doch relevante Nebenwirkungen haben. Und da ist es dann halt tatsächlich das Interessante oder für uns das Knifflige herauszufinden, von welchen der Substanzen das kommt.
Eva, du hast gerade kurz von transplantierten Patienten gesprochen und es gibt noch eine Wirkstoffgruppe, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. mTOR-Inhibitoren, Everolimus, wie ist es da? Wird das noch eingesetzt? Also ihr habt das beide irgendwie nicht genannt. Ich kam jetzt nur drauf wegen der Transplantation. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, Eva.
Also die mTOR-Inhibitoren wurden relativ lange eingesetzt, zum Beispiel das Everolimus sogar früher eingesetzt, auch eher in der Zeitlinie. Und jetzt wird es eher in Kombination zum Beispiel mit dem Lenvatinib, einem weiteren TKI, ist es in der Zeitlinie zum Beispiel zugelassen. In der Erstlinie wird es gar nicht eingesetzt und es ist eher zumindest als alleinige Therapie in den Hintergrund gerutscht.
Okay. Kommen wir doch wieder zurück zu unseren Checkpoint-Inhibitoren. PD-1 haben wir besprochen. Wie sieht es jetzt mit dem PD-L1 aus? Welche Wirkstoffe gibt es da? Worauf muss man da speziellerweise noch achten?
Also vielleicht kann man einfach nur sagen, die PD-L1-Inhibitoren und die PD-1-Inhibitoren, da ist es tatsächlich so, dass es da eigentlich keine großen Unterschiede gibt in den Toxizitäten. Es gibt immer Meta-Analysen, die dann schauen und die dann auch geschaut haben, ob es organspezifische Unterschiede zwischen den Substanzen gibt, die natürlich auch einen unterschiedlichen Zulassungsstatus haben. Aber ich glaube, so grob gesagt, für den Hausgebrauch kann man sagen, dass man eigentlich auf das Gleiche achten muss, die Patienten auch genau gleich aufklären Super. Muss. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die versuchen herauszufinden, ob es doch einen Unterschied zwischen PD-1 und PD-L1 gibt. Einen Unterschied gibt es tatsächlich nochmal zum CTLA-4, weil da tatsächlich auch die Nebenwirkungen einfach in den prozentualen Anteilen ein bisschen anders sind und wir einfach auch mit Nivolumab und Ipilimumab zusammen, oder es gibt natürlich auch für andere Entitäten andere Kombinationen, Durvalumab, Tremelimumab beispielsweise, weil man da einfach dann doch deutlich mehr Nebenwirkungen sieht, die eben autoimmunbedingt sind. Und da die Patienten auch nochmal mehr, also muss ich sowieso sehr, sehr sorgfältig aufklären und wirklich gut instruieren, dass sie sich melden, wenn irgendwas komisch ist. Aber da muss man einfach nochmal mehr damit rechnen, dass es eben autoimmunbedingte Problematiken geben kann.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Steffi. Eva, jetzt gehen wir nochmal den Schritt zurück und gucken uns nochmal unseren Herrn Müller an. Wenn ich jetzt so eine Therapie beginne, wie bei dem in seinem Stadium, ist es ja nicht so, dass diese Patientinnen und Patienten so eine Lebenserwartung haben, wie jetzt zum Beispiel der 65-jährige radikal Prostatektomierte mit Gleason 7a, PT2a, R0-Befund. Wie spreche ich, beziehungsweise wie sprichst du vielleicht auch mit solchen PatientInnen nun und auf welche Lebenserwartung und Weiterführung des Lebens bereitest du sie denn vor?
Ja, das ist immer gar nicht so leicht. Ich glaube, man muss die Patienten einfach extrem gut abholen, an der Stelle, wo sie stehen. Und meist, zumindest sehen wir das relativ häufig, kommen dann erstmal noch so Fragen, wie kann man das nicht einfach doch alles wegoperieren? Wie kann ich wieder oder kann ich weiterhin arbeiten gehen? Fallen mir jetzt alle Haare aus? Also es ist so eine ganz bunte Mischung an Fragen, die ja häufig auf einen zukommt. Und ich glaube, man muss einfach den Patienten mitnehmen und abholen und ihm auch genau erklären, warum wir das jetzt nicht wegoperieren können, was wir natürlich gerne tun würden, aber dass es halt bei diesem Patienten mit dem Nierentumor unter der bipulmonalen Metastasierung einfach auch nicht funktioniert. Und man muss dem Patienten natürlich auch in der Hinsicht sagen, dass es natürlich auch eine lebenslimitierende Erkrankung in gewisser Weise, nicht nur in gewisser Weise, sondern eine lebenslimitierende Erkrankung ist, Metastasieren in Nierenzellkarzinom. Und wir haben ja von unserem Patienten gehört, er ist ja noch relativ jung, mit 55 Jahren, der ist Schreiner, der steht noch vor dem Leben, der wird seine Familie zu Hause haben. Das ist natürlich erstmal ganz, ganz harter Tobak. Natürlich nicht nur für diesen Patienten, auch für ältere Patienten, aber da muss man halt einfach schon ganz explizit auch drauf eingehen. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin schon von Steffi vieles über diese Risikofaktoren und Prognosefaktoren oder gehört. Das ist aber noch so eine reine TKI-Ära, wo man gesagt hat, okay, Patienten, die jetzt ein gutes Risiko haben, haben so eine medianes Gesamtüberleben halt noch unter der TKI-Therapie von 43 Monaten, intermediär eher 22 Monate, ungünstiges Risikoprofil mit mehr als 3 Risikofaktoren, sind wir eher bei 7,8 Monaten ungefähr. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen auf die Patienten eingehen und sie auch abholen, ob sie das wirklich so detailliert hören wollen. Aber sie müssen natürlich den Patienten einfach mitgeben, dass sie sich jetzt einfach auf eine langfristige Therapie einstellen müssen. Das ist vermutlich oder sehr wahrscheinlich auch wieder oder irgendwann im Verlauf der Therapie zu einem Progress kommen wird und der Tumor voranschreiten wird. Und damit muss man natürlich auch den Patienten die Chance geben, dass sie halt vieles zu Hause auch langfristiger im Endeffekt klären können, wie die Familie weiter versorgt wird. Also natürlich möchte man jetzt den Patienten nicht direkt den Tod vor die Augen halten, aber sie müssen zumindest langfristig mit diesem Patienten darüber auch sprechen. Und wenn es dann um die Frage geht, kann ich jetzt arbeiten, wie kann ich meine Familie weiter ernähren? Das ist eine Frage, die ich zum Beispiel so pauschal häufig gar nicht beantworten kann, sondern da muss man mit dem Patienten im Endeffekt auch sprechen, dass man jetzt mit der Therapie beginnt und einfach auch schaut, wie sie diese vertragen, ob Nebenwirkungen auftreten. Ja, nein. Ich habe oder betreue Patienten, die haben die Therapie mit Ipilimumab zum Beispiel wunderbar vertragen, hatten nahezu gar keine Nebenwirkungen. Die arbeiten ganz normal und können ihrem Arbeitsleben wieder nachgehen. Die kommen zu den jeweiligen Infusionen zu uns. An dem Tag sind sie dann doch recht müde und an diesen Tagen muss man den Patienten auch mitgeben, dass sie an den Tagen selbst bitte nicht Auto fahren sollten, dass sie keine Maschinen führen sollten, aber dass sie drumherum wieder ein sehr normales Leben führen können. Aber es kommt halt immer einfach darauf an, wie das Ganze vertragen wird und dass es auch relativ schnell anders sein kann. Ja, ich glaube, da muss man einfach wirklich auf das eingehen, was der Patient an den Tagen, die man ihn sieht, auch einfach mitbringt und was für Fragen er auch speziell hat.
Ja, vielen, vielen Dank. Wie ist es jetzt bei Herrn Müller? Steffi, unser Patient aus unserem Fallbeispiel, welche Therapie bekommt der?
Ja, das ist tatsächlich, es kommt so ein bisschen drauf an, wie viele Metastasen der vielleicht hat, auch gerade wenn es nur pulmonal metastasiert ist, also gibt es tatsächlich Patienten, bei denen man unter Umständen sogar Watch and Wait machen kann, also gerade wenn das so ganz, ganz kleine sind, dass man einfach sagt, wir gucken jetzt nochmal, wie denn überhaupt die Dynamik der Erkrankung ist, also das muss man sich auch immer fragen, muss ich den Patienten jetzt wirklich schon sofort behandeln oder hat der tatsächlich Symptomatik durch die Erkrankung und wir müssen direkt loslegen, also das ist so der erste Punkt und solche Patienten sollten ja immer auch im Tumorboard besprochen werden und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, man entscheidet sowas ja in aller Regel nicht alleine, sondern mit erfahrenen Menschen an seiner Seite, gerade wenn man Weiterbildungsassistent oder Assistentin ist. Und wenn wir aber sagen, der braucht jetzt eine Therapie und wir haben das Gefühl, der hat jetzt, wir brauchen jetzt keinen ganz großen Remissionsdruck, den finde ich immer gut, dass man Nivolumab und Ipilimumab ausprobieren kann. Da hat man zwar nur ein Therapiekonzept, aber wenn die Patienten eben langfristig dann auf Nivolumab bleiben, was ja nach der vierten Gabe als Monotherapie fortgeführt wird, ist es nämlich tatsächlich so, wie wir es ja gerade von Eva schon gehört haben, dass die Patienten eben den TKI nicht einnehmen müssen und eben auch die Nebenwirkungen des TKIs nicht langfristig haben und dass das da eine ganz gute Therapie sein kann. Aber wir haben halt eben auch nur ein Therapiekonzept. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, naja, so richtig gut erlauben wollen wir uns das eigentlich nicht nur auf ein Pferd zu setzen, dann vielleicht lieber die TKI-Immuntherapie-Kombination. Da werden wir im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch 2 Zulassungen bekommen werden. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo man in der Onkologie tatsächlich wirklich ständig am Ball bleiben muss, weil sich super viel geändert hat in den letzten Jahren. Und da wird es eben tatsächlich so sein, dass wir dieses Jahr noch 2 Kombinationen bekommen werden, die einfach sehr, sehr hohe Ansprechraten hatten und die bislang so das Argument immer war, die Komplettremissionsrate ist eben mit Nivolumab, Ipilimumab besonders hoch, also dass der Tumor komplett weggeht und dass wir eben auch denken, dass das da wahrscheinlich prognostisch eine Relevanz haben könnte und dass die Ansprechrate, also dass der Tumor stabil ist oder kleiner wird, aber eben auch stabil mit dabei, dass das eben in diesen Kombinationsarmen mit TKI-Immuntherapie höher ist. Da müssen wir mal gucken, was die Zukunft noch bringt, was die oder Zulassungsstatus noch bringt. Aber da werden wir tatsächlich Kombinationen bekommen, die eine sehr hohe Komplettremissionsrate haben und eine hohe Ansprechrate. Und in dem Fall jetzt von dem Patienten, wie gesagt, man muss es mit dem Patienten besprechen, ob es Risikofaktoren gibt für Nebenwirkungen, ob der Patient eine Autoimmunerkrankung hat. Dann würde man sicherlich nicht Nivo-Ipi einnehmen. Man muss schauen, und da gibt es tatsächlich von der ESMO auch eine Guideline, wo man nachgucken kann, auf welche Immunsuppressiva man Patienten besser umstellt. Das hängt auch sehr von der Grunderkrankung ab. Und genau, ob man dann lieber, also bei einer Autoimmunerkrankung würde man lieber TKI und Immuntherapie wahrscheinlich wählen. Wenn jetzt jemand sehr, sehr viele kardiovaskuläre Risikofaktoren hat, wäre das vielleicht auch eher was, wo man sich überlegen würde, ob dann TKI jetzt so besonders gut ist oder ob man vielleicht Nivo-Ipi geben kann. Genau, und letztendlich auch der Patientenwunsch sicherlich.
Ja, alles klar. Okay, angenommen, wir möchten jetzt bei diesem Patienten irgendwie TKI und Nivolumab kombinieren. Wie leite ich diese Therapie ein? Also muss ich diesen Patienten dafür stationär aufnehmen oder kommt der ambulant? Wie ist das?
Genau, also die Kombination mit Nivolumab ist tatsächlich noch nicht zugelassen, dass wir das Cabozantinib werden, aber genau, das ist einfach schon in die Zukunft gedacht.
Okay,
genau.
Okay, also
Ipilimumab und Nivolumab habe ich verstanden, oder?
Genau, und Nivo und Cabozantinib, das wird auch kommen, steht auch in der Leitlinie der ESMO schon so drin. Und ansonsten wären es eben die Kombination mit dem Axitinib. Bei uns ist es so, dass wir das ambulant machen. Die Immuntherapie, die ist letztendlich alle 2 oder alle 3 Wochen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Kriterium vielleicht für die Auswahl der Substanz. Wenn ich jemanden ein bisschen engmaschiger sehen will und der soll die Fahrtkosten zum Zentrum bezahlt bekommen, dann wird das eben von der Krankenkasse in aller Regel nur übernommen, wenn er auch an dem Tag eine Therapie hat. Dann nehme ich vielleicht lieber das Avelumab und ansonsten das Pembrolizumab wird halt eben alle 3 Wochen verabreicht. Und die Tabletten werden eben täglich eingenommen. Und wir machen das dann ganz häufig so, dass wir mit den Tabletten starten, dass wir dann eine Woche später einen Termin in der Tagesklinik vereinbaren. Und dann kann der Patient schon über seine ersten Nebenwirkungen berichten oder eben auch nicht. Und hat sich schon mal vielleicht auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, kann berichten, ob es Probleme gab. Und dann geht es mit der Systemtherapie intravenös eben in Kombination noch weiter.
Alles klar. Und Eva, wir können so ein Medikament, der haben wir jetzt schon rausgehört, nicht einfach so anfangen. Welche Untersuchungen brauche ich, bevor ich mich für so ein Therapieregime entscheide oder bevor es halt wirklich losgeht mit der Therapie?
Also ich brauche auf jeden Fall vorher ein komplettes Blutbild des Patienten, also ein Blutbild mit Elektrolyten. Ich will vorher einmal die Leberwerte haben, die Schilddrüsenwerte, die Pankreaswerte, damit ich einfach auch einmal Ausgangswerte habe. Wir machen es so, dass wir auch vorher immer noch einen HIV- und Hepatitis-Status zum Beispiel bestimmen, um da einfach auch nochmal sicher zu gehen, dass wir da jetzt nichts übersehen, was vielleicht vorher einfach nicht bekannt war oder auch nicht aufgefallen ist. Wir haben ja vorhin schon von den TKI dann auch gehört, dass wir auch QT-Verlängerungen machen können. Das heißt, wir schreiben vorher eigentlich noch ein EKG. Wir machen auch nochmal einen Urinstix, um zu schauen, ob die Patienten eine Proteinurin zum Beispiel schon vorab haben und weil sie diese auch unter Therapie entwickeln können. Also im Endeffekt brauchen wir einmal Baseline-Untersuchungen. Und dann müssen wir natürlich unsere Patienten einfach anamnestisch nochmal ganz explizit abfragen, liegen wirklich irgendwelche Autoimmunerkrankungen vor. Haben wir nun nicht einen gut eingestellten Hypertonus, zum Beispiel vor einer TKI-Therapie oder Kombinationstherapie, wo wir einfach vorher noch was verbessern können. Sowas sollten wir auf jeden Fall mit dem Patienten vorher abklären und besprechen.
Und eine Nachfrage noch, wenn wir jetzt mit dem Patienten sprechen, was muss ich dem sagen, was der ganz konkret im Alltag beachten sollte? Also gibt es Dinge, die er nicht tun sollte, bei diesen Medikamenten?
Also grundsätzlich, wenn wir jetzt mal von Axitinib und Pembrolizumab ausgehen, wie ich gerade schon einmal gesagt habe, also am Therapietag der Immuntherapie, da bekommen die Patienten dann quasi auch bei uns den Taxischein vorher ausgestellt, damit, den sie bei der Krankenkasse genehmigen lassen können, dass sie einfach die Fahrten bezahlt bekommen, dass sie an dem Tag einfach nicht Auto fahren, keine Maschinen führen. Bei dem Axitinib, das ist ein Medikament, was sie 2-mal täglich oral 5 Milligramm einnehmen, unabhängig von den Mahlzeiten, möglichst im Abstand von 12 Stunden. Was wir den Patienten immer noch mit auf den Weg geben, ist, wir haben ja vorhin schon vom Hand-Fuß-Syndrom zum Beispiel gehört, dass die Patienten einfach eher sehr trockene und spröde Haut bekommen können, dass sie einfach auf eine gute Hautpflege achten, vor allem der Hände und der Füße, dass es da nicht zu ja im Endeffekt ja Einrissen der Haut kommt. Das kann wirklich immense Schmerzen für die Patienten bereiten. Die können teilweise wirklich überhaupt nicht mehr laufen, dass sie bequemes Schuhwerk anziehen und vielleicht nicht gerade die High Heels, wenn sie die dann überhaupt noch tragen, dass sie im Sommer viel auf Sonnenschutz auch einfach achten, weil die Haut einfach anfälliger ist. Das, was wir ihnen immer noch mitgeben, ist im Endeffekt auch ein Patiententagebuch, wo sie dann eintragen können oder wir empfehlen ihnen, bitten sie, dass sie täglich auch den Blutdruck messen, damit sie dann einen guten Verlauf haben und dass sie den auch dokumentieren können. In unseren Patiententagebüchern steht immer noch drin, mögliche Symptome, dann zum Beispiel auch mal, also von Nebenwirkungen, sind Durchfälle aufgetreten, haben sie irgendwie einen Husten bemerkt, Juckreiz der Haut, Hautausschläge, sowas ist da einfach explizit dann auch geführt. Das geben wir unseren Patienten immer als Patiententagebuch mit an die Hand. Zusätzlich kriegen sie bei uns noch den Patientenpass, dass man einfach, wenn die mal einen Notfall haben, wie sie einfach eine Checkkarte im Portemonnaie auch mitführen können, dass einfach jedes andere Krankenhaus auch weiß, dass dieser Patient gerade unter Therapie ist und wenn ja, mit welcher, wie sie ja auch wirklich Medikamentenplan viele Patienten ja auch zum Beispiel in Körpernähe führen. Genau, und einfach auch Notfallnummern, falls das sein sollte, dass sie einfach wissen, wo sie sich melden können.
Super, vielen Dank für den Überblick, denn das war, glaube ich, sehr praxisorientiert. Das wollten wir wirklich hören. Jetzt haben wir natürlich mit vielen Medikamentennamen um uns geschmissen. Das müssen wir auch ehrlich zugeben. Natürlich können wir in einem Podcast nicht diese detaillierte, genaue Indikation, in welchem Fall was genau zu nehmen ist, ausführen. Das wollen wir auch gar nicht. Aber wie orientiert ihr euch, vielleicht diese Frage, die wir eigentlich für später gedacht hatten, wie orientiert ihr euch denn jetzt, welche, sagen wir mal, Leitlinien nehme ich bestenfalls, um mich vielleicht auch zum Beispiel für so ein Tumorboard als Weiterbildungsassistent vorzubereiten, um zu sagen, hey, wahrscheinlich werde ich das und das machen. Wie gehe ich da von der Information her vor, wenn ich zum Beispiel diesen Histobefund vorliegen habe und die kompletten Diagnosen habe? Steffi, wie machst du das, beziehungsweise wie hättest du das gemacht als Assistentin?
Also wir haben tatsächlich in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass die deutschsprachigen Leitlinien sehr gründlich sind, gerade die S3-Leitlinien, und deswegen relativ lange brauchen. Und ich glaube, es ist immer ganz hilfreich zu gucken, von wann die Leitlinie ist. Und einfach weil, wenn eine Leitlinie von 2019 ist, kann man ganz oft schon nicht mehr so richtig viel damit anfangen. Und das Problem aber wiederum mit den europäischen Leitlinien ist dann relativ häufig, dass die schon sehr progressiv sind, weil da steht zum Beispiel das Niveau und das Carbazantinib in der Kombination schon drin, aber es ist noch gar nicht zugelassen. Das heißt, wir könnten das hier gar nicht verschreiben, weil es dann ein Off-Label-Einsatz wäre und wir zumindest nicht, ohne dass die Krankenkasse dem zustimmt. Und das macht das tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich glaube, wichtig ist, dass man immer versuchen muss, sich häppchenweise letztendlich da irgendwie das Wissen anzueignen und am Ball zu bleiben. Wenn man, ich weiß nicht, wie das mit euren Rotationen so ist, aber wenn man vor 2 Jahren vielleicht in der uro-onkologischen Rotation war und danach irgendwie im OP ist, dann ist halt ganz viel auch schon anders, wenn man vielleicht für die Facharztprüfung lernt. Und tatsächlich sind aber, wie gesagt, die europäischen Leitlinien relativ aktuell gehalten. Und da, glaube ich, ist tatsächlich der Blick in diese ganz gut und dann wahrscheinlich noch ein Blick in die Deutschen, einfach um hinterher nochmal zu gucken, was ist denn überhaupt zugelassen und was kommt vielleicht erst noch gegen Ende des Jahres beispielsweise. Und das ist eigentlich tatsächlich das Gleiche für fast alle Entitäten.
Eva, jetzt interessiert mich, wir kommen wieder zurück zum Patienten, ich bin hartnäckig, wie sieht das Staging und die Therapieüberwachung denn im Verlauf nach Beginn dieser Therapie aus? Also sagen wir mal, wir hätten die Therapie, so wie du sie vorhin erwähnt hattest, jetzt begonnen. Wann sollte man den Patienten zur Kontrolle einbestellen und wie geht's da weiter? Vielleicht kurzer Überblick dazu.
Genau. Also ich glaube, hier müssen wir einmal unterscheiden, ob wir jetzt quasi von der Tumorkontrolle, also dem Staging im Endeffekt sprechen und ob wir von der klinischen und Laborkontrolle sprechen. Zur Tumorkontrolle, wir wollen ja wissen, schlägt unsere Therapie im Endeffekt an. Also ein Anschlagen der Therapie ist ja sowohl ein stabiler Befund, dass der Tumor nicht größer geworden ist, eine partielle Remission, dass der Tumor kleiner geworden ist, oder halt ein komplettes Ansprechen, was natürlich die fantastischste Variante dieser drei ist. Da machen wir ein Staging mit der Bildmodalität, die wir auch vorher gewählt haben. Also meistens ist es ja das CT, Thorax, Abdomen, Becken, wie bei unseren Patienten vorhin auch schon. Und dies machen wir eigentlich, oder von empfohlen wird, 6 bis 12 Wochen nach Therapie beginnen. Ich finde, das ist jetzt ein relativ weit gefasster Begriff. Wenn wir jetzt so das Aktivkembo nehmen, machen wir es bei uns in der Abteilung meist nach 3 Zyklen, was dann in dem Fall so nach 9 Wochen grob wäre, dass wir da das erste Staging durchführen. Wenn sich da jetzt ja hoffentlich kein Progress, sondern eher ein Tumor ansprechend zeigt, kann man dann die Abstände wird, oder die Abstände werden dann ein bisschen weiter gefasst von 8 bis 12 Wochen, sagt man, teils sogar bis 16 Wochen. Wir bleiben aber meist bei diesem so 9 bis 12 Wochen Abstand ungefähr, um unsere Patienten zu kontrollieren. Und wie gesagt, immer mit den Bildmodalitäten, die man auch zur Baseline verwendet hat, außer es ändert sich jetzt irgendwas drastisch, dass der Patient auf einmal Niereninsuffizienz entwickelt. Wir haben vorher immer das CT mit Kontrastmittel. Dann muss man sich jetzt schon überlegen, oder auch mit den Radiologen besprechen, wechseln wir jetzt eher aufs MRT oder machen wir da doch mal das CT ohne Keim. Da halten wir immer ganz enge Rücksprache bei uns mit den Radiologen und orientieren uns da. Das wäre so quasi zur Tumorkontrolle. Trotzdem möchte ich diesen Patienten nicht erst zu seiner nächsten Therapie wiedersehen, sondern ich möchte auf jeden Fall zwischenzeitlich eine klinische und Laborkontrolle von diesen Patienten haben zwischen diesen Zyklen im Endeffekt. Also wir sprechen hier von, der Patient bekommt es an Tag 1, jetzt zum Beispiel das Pembrolizumab hat ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher schon das Axitinib bekommen und kommt ja dann geplant eigentlich erst 3 Wochen später zur nächsten intravenösen Gabe wieder zu uns. Das wäre mir oder ich denke, das ist uns allen wahrscheinlich viel zu lang, zumindest für die ersten Zyklen. Das heißt, der Patient sollte so nach 1 bis 2 Wochen auf jeden Fall einmal zur Laborkontrolle kommen, dass man da wirklich nochmal das Blutbild anschaut, Elektrolyte, Krea, Harnstoff, Leber- und Pankreaswerte, TSH. Häufig machen wir auch noch einen Urinsticks dazu, um einfach schon mal da zu schauen, haben wir irgendwelche Nebenwirkungen. Ganz häufig sind es ja Laborparameter, die dann schon mal ein bisschen außer Rand und Band geraten und der Patient merkt aber zum Beispiel noch gar nichts davon. Sodass wir da aber trotzdem gegebenenfalls auch einwirken müssen. Und wir wollen den Patienten natürlich auch klinisch sehen, damit wir einmal beurteilen können, was hat er jetzt für Nebenwirkungen? Können wir ihm da schon irgendwas Gutes tun? Können wir ihm irgendwie Abhilfe verschaffen? Oder geht es ihm vielleicht auch einfach gut? Wir machen es so, dass die am Anfang der Therapien immer zu uns kommen, zu diesen klinischen und Laborkontrollen. Wenn wir aber jetzt sehen, dass der Patient jetzt zu Zyklus 10 kommt, dass er alles gut vertragen hat, dann besprechen wir das häufig auch mit dem Hausarzt, ob dann die Verlaufskontrollen zwischenzeitlich auch dort erfolgen können. Aber da ist, glaube ich, einfach immer eine enge Rücksprache gefordert, dass man da interdisziplinär auch einfach gut zusammenarbeitet und es einfach auch an den Patienten und etwaige Nebenwirkungen anpasst.
Ja, wenn wir jetzt schon bei den Nebenwirkungen sind, angenommen jetzt innerhalb der ersten 2, 3 Zyklen kommt dieser Patient mit ja typischen Nebenwirkungen, meinetwegen Fatigue, starker Durchfall oder vielleicht auch Atembeschwerden, nachts im Dienst in die Notaufnahme. Steffi, was macht man mit diesem Patienten jetzt?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man erstmal sich anschaut, was der für eine Therapie bekommt. Und es ist ganz, ganz oft so tatsächlich, dass Patienten in Notaufnahmen sind und die müssen ja nicht zwangsweise da in die Notaufnahme gehen, wo sie behandelt werden und können ja im kleinen Haus, das vielleicht keine Onkologie oder keine Urologie hat, aufschlagen. Und die Kollegen kennen dort Checkpoint-Inhibitor noch gar nicht. Und wir haben das alle auch in der Uni sehr rudimentär gelernt, weil das in vielen Lehrplänen noch gar nicht drin ist. Und das ist eben ganz wichtig, dass die Patienten sicherlich da auch dem Arzt in der Notaufnahme oder der Ärztin Bescheid geben können, ich bekomme diese Therapie, da ist die Notfallnummer, da kann man anrufen, wenn man Rückfragen hat. Und man muss sich dann eben überlegen, ob das jetzt ein Notfall ist, wenn das jetzt auch um Immuntoxizitäten geht. Ich hatte vorhin schon gesagt, bei den Tabletten ist es so, man lässt sie weg in aller Regel und dann wird es besser. Klar, wenn jemand jetzt irgendwie Durchfälle hat, Nierenversagen, muss man natürlich hydrieren, das wissen wir alle, aber bei der Immuntox muss man halt wirklich gucken, ob man akut was machen muss, gerade bei Dyspnoe eben ein CT zu machen, um Lungenembolie versus Pneumonitis auszuschließen und den Schweregrad letztendlich auch der Toxizität festzulegen. Und es ist eben ganz häufig so, wir hatten es vorhin auch schon gehört, es gibt Grad 1 bis Grad 5 Tox. Grad 5 ist, der Patient ist tot. 3, 4 sind eben die schweren Grade. Und 1 ist eben letztendlich, es ist eine Toxizität da, aber die ist klinisch, kann man meistens im Blick behalten, man muss gar nichts machen, weil Grad 2 würde man Steroiden eben anfangen und beziehungsweise bei Grad 3, 4 in der Regel Patienten stationär aufnehmen oder zumindest sehr, 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 also bei Grad 4 sowieso, aber bei Grad 3
Das sind eben dann schon ja bedrohliche Nebenwirkungen. Da muss man eine Steroidtherapie anfangen und den Patienten eben, wie gesagt, in aller Regel aufnehmen. Und ambulant ist es nur in wirklich ganz, ganz Ausnahmefällen noch möglich, die Patienten zu führen. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, wenn so ein Patient in die Notambulanz kommt, gucken, was das für eine Graduierung ist. Da gibt es Tabellen im Internet, wo man das nachschlagen kann. Es gibt die Guidelines von ASCO, ESMO, wo man das nachlesen kann. Und eben Rücksprache halten, um zu schauen, ob der Patient eben jetzt dringlich Steroid braucht, ob man andere Dinge ausschließen muss. Und es ist tatsächlich so oft eine Frage, gerade in kleineren Häusern, na, so hochdosiert Steroid. Ich habe einen Infekt noch gar nicht ausgeschlossen. Der Patient hat einen CRP und da traut man sich das manchmal auch nicht. Aber da muss man eben wirklich gucken, ob das davon kommt und dann auch die Steroidtherapie einleiten, weil es eben, wie gesagt, lebensbedrohliche Folgen haben kann und auch im Tod des Patienten enden kann, wenn man zu spät handelt.
Super. Vielen Dank, Steffi. Jetzt kommt Herr Müller, Eva, zum zweiten Restaging, sagen wir mal, nach der Diagnose- und Therapieeinleitung. Man sieht im CT einen Progress. Ich lasse das jetzt mal offen, in welcher Hinsicht genau, um es nicht zu kompliziert zu machen. Auf jeden Fall hat er auch neue Metastasen. Er ist progredient. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, wann muss ich jetzt so eine Therapie umstellen und wie orientiere ich mich bei der Umstellung?
Also ich meine, du hast ja jetzt gerade schon den Progress sehr deutlich benannt oder auch deutlich ausgeführt, dass es neue Metastasen gibt, auch gegebenenfalls neue Organsysteme betroffen sind. Ich würde gerade mal noch einen Schritt zurückgehen. Wenn ich jetzt den Herrn Müller zum Beispiel habe und sehe, dass jetzt in der zweiten Bildgebung, die wir jetzt gemacht haben, die Metastasen, die er bisher schon hatte, vielleicht um ein paar Millimeter größer geworden sind, aber wir trotzdem schon von einem Progress sprechen. Der Patient ist aber extrem gut zum Beispiel verträgt und wir wirklich von 2, 3, 4 Millimetern sprechen, machen wir es so, dass wir es häufig interdisziplinär auch einfach nochmal besprechen und schauen, ob wir den Patienten nicht noch auf dieser Therapie lassen, um zu schauen, ob es wirklich ein Progress ist, also ob wir da wirklich von einem wirklich progredienten Befund sprechen sollten. Dann machen wir aber nicht die Kontrolle erst wieder in 12 Wochen, sondern dann machen wir sie in 6 bis 8 Wochen, sodass man da einfach keine Zeit verpasst im Endeffekt auch. Wenn wir aber jetzt einen Patienten haben, der neue Metastasen hat, gegebenenfalls jetzt auch zum Beispiel eine Lebermetastasierung, Ostseere-Metastasierung, also da wirklich Neues zugekommen ist, dann sehen wir schon eher den sind darin, die Therapie auch umzustellen. Da ist es jetzt so, da muss man auch ziemlich deutlich im Moment immer den Zulassungsstatus im Endeffekt beachten. Also wir haben ja jetzt bei unseren Patienten eine Therapie aus einer TKI und einer Immuntherapie durchgeführt. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Da gibt es zum Beispiel die nächste Variante, auch eine TKI wiederzunehmen, das Cabozantinib, das ist zugelassen nach einer TKI-Vortherapie im Endeffekt. Wir hätten sonst auch das Nivolumab, was nach einer Vortherapie zugelassen ist, als alleine Immuntherapie oder eine Kombination vom Lenvatinib mit Everolimus, was auch nach einer Vortherapie zugelassen ist. Also da muss man dann, glaube ich, einfach auch schauen, oder wir schauen viel danach, was hatte der Patient für Nebenwirkungen, wie hatte die Therapie vertragen und grundsätzlich sind wir natürlich auch Studienambulanz und schauen mal, haben wir dann vielleicht auch eine passende Studie für diesen Patienten, um ihm da vielleicht auch eine andere Therapiemöglichkeit mit auf den Weg geben zu können.
Thema Progress, nochmal ganz kurz zurückgekommen auf das Thema Pseudoprogress. Nadim und ich hatten das in der Vorbereitung auch diskutiert. Wie differenziert man denn jetzt einen Progress von einem Pseudoprogress, beziehungsweise wer macht das? Sollten das wir machen oder die Radiologen? Eva, wie ist das bei euch?
Also bei uns wird es einfach immer interdisziplinär besprochen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das muss man einfach im Zusammenschau auch mit dem klinischen Befund besprechen. Natürlich gibt es diesen Pseudoprogress, der unter gerade Immuntherapien beschrieben ist, wo man davon ausgeht, dass gerade in den ersten Bildgebungen quasi viele Immunzellen in den Tumor einwandern und dadurch halt auch eine Größenzunahme vorgetäuscht werden kann. Wenn wir uns da alle nicht sicher sind und keine neuen Metastasen zugekommen ist, kontrollieren wir den Patienten nach 6 bis 8 Wochen einfach nochmal. Also so wird es bei uns viel gehandhabt. Ich weiß nicht, macht ihr es ähnlich, Steffi?
Machen es eigentlich genauso. Jetzt muss man natürlich sagen, der Pseudoprogress, das betrifft halt ungefähr zwischen 5 und 10% der Patienten. Das bedeutet aber auch, 90 bis 95% der Patienten haben halt einen wahren Progress. Und es gibt die Patienten tatsächlich, und man muss da manchmal die Füße stillhalten, wenn man es kann. Also wenn der Patient jetzt nicht so eine ausgeprägte Metastasierung hat, beispielsweise in der Leber, dass man sich jetzt auch nicht 6 Wochen trauen kann, nochmal aufs falsche Pferd zu setzen letztlich, wo man dann sagen muss, da können wir uns das jetzt vielleicht nicht erlauben, wir wechseln lieber. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist drin, ein bisschen Progress können wir uns noch erlauben, dann muss man halt tatsächlich einfach es durchaus auch einfach nochmal testen. Und das ist, ja, wenn es funktioniert und wenn diese Immunzellen da einwandern, dann freuen wir uns natürlich auch letztlich, wenn der Patient dann hinterher ein Ansprechen hat und eben doch auf der Immuntherapie bleiben kann.
Und wann muss ich jetzt wirklich überlegen, dass eine Therapie abgesetzt werden sollte? Wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt wirklich in einem weiteren Progress, auch dem, nachdem wir umgestellt haben, wann muss ich sagen, jetzt setze ich ab? Was sind da die Kriterien, Steffi? Für mich jetzt auch, sagen wir mal, ich sollte es jetzt entscheiden oder wieder ins Tumorboard mitgehen oder ähnliches. Wie mache ich das?
Genau, also wenn halt dort, genau, also Progress ist ja definiert nach den Rezis-Kriterien. Genau. Wenn die wenn die Größenzunahme, also 20% eben der Läsionen ist, jetzt muss man sagen, dass es schon häufig so ist, dass man gar keine Rezis-Befundung ja bekommt von den Radiologen. auch gerade wenn die Patienten, genau, die Patienten die Befunde mitbringen. Das ist natürlich viel Arbeit, da diese Läsionen auszumessen. Target-Läsionen, Non-Target-Läsionen ist das so ein Stichwort. Also Knochenmetastasen sind klassische Non-Target-Läsionen und diese Kriterien sind ja sehr, sehr streng und sehr aufwendig. Das heißt, wir bekommen ja oft so Prosa und müssen dann gucken, wie viel Prozent ist das. Und das ist tatsächlich so, dass es oft diese Millimeter-Geschichten sind. Wenn das wenige Millimeter sind, machen wir weiter. Wenn wir jetzt aber das Gefühl haben, okay, da sind jetzt irgendwie heute einen Patienten gesehen, der hat jetzt 9 eine zerebrale Metastasierung, also eine zerebrale Metastase, eine neue Knochenmetastase und mehrere Lungenmetastasen. Also das ist ein eindeutiger Progress und der wechselt dann letztendlich die Therapie.
Dann will ich jetzt ein zweites Fallbeispiel nochmal einwerfen. Es ist wesentlich kürzer als unser erstes. Frau Möller, 65 Jahre alt, wurde bei einer Raumforderung der Niere robotisch Nierenteilresiziert, hat ein klarzelliges Nierenzellkarzinom. Nach 1,5 Jahren, sieht man im Staging, hat sie eine singuläre pulmonale Raumforderung oder eine singuläre Rippenmetastase oder ein lokales Rezidiv. Wann sollte man diese Metastasen resizieren oder sollte man die erst nochmal kontrollieren und wann und wie therapieren? Eva, wie gehen wir da vor?
Also bei der Patientin stellen wir dann jetzt schon diese Metachron-Metastasierung. Also das heißt, der Tumor ist nicht gleichzeitig mit der Metastasierung aufgetreten, sondern die Metastasen sind jetzt schon 16 Monate mindestens später aufgetreten. Wir haben hier dann jeweils einen solitären Befund, vielleicht nehmen wir einfach mal den Lungenrundwert und uns den hier raus. Erstmal sollte man natürlich auch mit dem Radiologen einfach noch schauen, sieht das ganz typisch wie eine Metastase aus oder auch mit der Patientin sprechen, könnte das auch irgendwas anderes sein? Hatte sie einen Infekt? Hat sie eine bekannte Sarkoidose? Also hat sie irgendwas, was dafür sprechen könnte oder was das auch hervorrufen könnte? Das sollte man alles natürlich ausschließen. Und dann ist es aber so, bei den solitären Befunden, natürlich kann man die, wenn die jetzt ganz winzig klein sind, wenn die wenige Millimeter groß ist, würde ich die erst nochmal kontrollieren. Aber wenn das jetzt ein Befund ist von 2 Zentimetern und das der einzige Befund wäre, ist es schon so, dass man bei einer singulären Metastase im Endeffekt in kurativer Intention und auch kompletter Resektabilität sollte man eigentlich unabhängig vom Organsystem auch eine OP erwägen. Das sollte natürlich immer interdisziplinär entschieden werden, da wir Urologen diesen Lungenbefund nicht rausoperieren werden, sondern dass die THG da vermutlich machen werden, muss man da einfach gut Rücksprache halten und dann muss der Patient halt dementsprechend auch darüber informieren und aufklären.
Okay, jetzt danke Eva für diese Handreichung. Jetzt wollen wir nochmal in dieser Fallbeispielfolge, so nenne ich sie jetzt bald, wirklich ein letztes kurzes Fallbeispiel bringen. Jetzt haben wir Herrn Miller, 85 Jahre, COPD erkrankt, synchron metastasiert, wir haben es jetzt gelernt, genau wie Herr Müller zu Beginn eigentlich. Allerdings hat Herr Miller jetzt wesentlich mehr Begleiterkrankungen. Er hat eine KHK mit mehrfachem Stenting, dann eben diese COPD. Wie therapiert man diesen multimorbiden Patienten jetzt auch im Vergleich zu dem anderen Patienten vorher, Steffi? Was beachte ich da?
tatsächlich jetzt der schwierigste Fall am Ende. Der ist wahrscheinlich nicht so kurz zu beantworten. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Es gibt sicherlich einige Kollegen, die sagen würden, bei so einem alten Mann würde man eine Monotherapie machen, vielleicht eine TKI-Monotherapie einsetzen. Aber wir behandeln, also ich glaube, man muss abfragen, was der Patient möchte. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen oft an, dass ältere Patienten, dass denen die Lebensqualität viel wichtiger ist als die Lebenszeit. Und das ist nicht so. Es ist tatsächlich so, dass ältere Menschen auch häufig tatsächlich Lebenszeit, also genauso hoch wie Lebensqualität einschätzen. Und da gibt es eigentlich keinen Altersunterschied. Man muss sicherlich gucken, gibt es absolute Kontraindikationen? Gibt es eine Kardio-Onkologie oder gibt es einen Kardiologen, den man dem Patienten nochmal vorstellen kann, um wirklich zu gucken, dass da alles optimiert ist, was eben von kardialer Seite oder von internistischer Seite zu optimieren geht. Wenn jetzt jemand KHK hat, wäre das für mich kein Hinderungsgrund, jetzt ein TKI einzusetzen. Und gerade auch die Kombinationen mit der Immuntherapie sind durchaus machbar. Es gibt natürlich ältere Patienten, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie alle drei Wochen irgendwo hinzugehen und mir die Therapie infusional geben zu lassen. Aber man muss halt sagen, so einen älteren Patienten müsste man ja auch mit einer oralen Therapie regelmäßig sehen. Also insofern, ja, mit dem Patienten sprechen und dann gemeinsam entscheiden.
Ja, sicherlich im Einzelfall dann nicht ganz so einfach zu handhaben wie jetzt muss ich kurz nachgucken, Frau Möller. genau, ja, vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Wir sind schon ist gut, es war eine längere Folge, als wir sie sonst haben, aber ich fand es wahnsinnig interessant. Am Ende fragen wir immer noch so nach dem einen Tipp für Urologinnen und Urologen zum jeweiligen Folgenthema. Eva, was wäre dein Tipp zum metastasierten Nierenzellkarzinom oder eben zur Therapie für Assistenzärztinnen?
Ich glaube, ich kann ganz gut sagen, traut euch zu fragen. Also ich glaube, das ist eine Therapie, die einfach interdisziplinär erfolgen sollte. Und man muss sich nicht scheuen, zu fragen, in einem Zentrum anzurufen, die Onkologen zu fragen, oder wenn man jetzt in einem kleinen Krankenhaus ist, was sonst diese Therapie nicht durchführt, auch diese Notfallnummern zu wählen. Also ich glaube, dafür ist es einfach da, dass man das macht und dass man das kann, weil ich finde, diese Therapien sind über die Jahre so komplex geworden, wenn man sich überlegt, dass wir vor ein paar Jahren mit dem Sugent irgendwie angefangen haben, als einzige Therapie, wir jetzt von Doppelimmuntherapien sprechen, oder der Kombination daraus, da kann man nicht alles wissen und schon gar nicht irgendwie als junge Assistentin, auch als Facharzt oder Oberst, wenn man mit diesen Themen sich eigentlich sonst gar nicht beschäftigt. Von daher einfach nachfragen und sich trauen und wenn man Lust hat, sich damit auch einfach zu beschäftigen. Und ich glaube, was ich sonst immer oder was ich einfach auch immer noch wichtig finde, immer auch an Studien denken oder an Zentren nachfragen, auch einfach nochmal schauen und sich informieren. Da gibt es auch schöne Übersichtsseiten zu Studien und auch von der OO zum Beispiel, dem Arbeitskreis der Uro-Onkologie, was es da für Möglichkeiten gibt, seinen Patienten auch andere Therapiemöglichkeiten und Therapieformen im Rahmen von Studien auch anbieten zu können.
Danke, Eva. Steffi, hast du auch noch einen Tipp für die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte?
Das ist tatsächlich genau das Gleiche, was ich sagen wollte. Eva ist mir jetzt zuvor gekommen. Das ist tatsächlich so. Fragen, Fragen, Fragen. Ich laufe auch manchmal mit einem Patienten hier. Bei uns ist die Dermato-Onkologie ein Stockwerk höher. Wenn ich irgendwie einen auffälligen Hautbefund sehe und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Immuntox ist, dann nehme ich den Patienten mit und zeige den unseren Hautärzten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also keine Scheu haben. Es gibt manchmal Therapien, die in einer Entität früher zugelassen sind. Da haben die Kollegen vielleicht schon mehr Erfahrung, auch mit dem PARP-Inhibitor, mal Prostatakarzinom beispielsweise, die Gynäkologen. Und da muss man einfach über den Tellerrand schauen. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist auch noch, die haben wir gar nicht angesprochen, Immuntoxizitäten oder Immuntherapietoxizitäten können auch nach Absetzen noch auftreten. Also es kann sein, dass ein Patient ein Jahr lang die Therapie schon nicht mehr hatte und eben noch Nebenwirkungen von der Immuntherapie bekommt. Und daran muss man denken. Und manchmal vergisst man das im Eifer des Gefechts. Und das muss man auf dem Schirm haben.
Alles klar. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Folge.
Es war richtig, richtig gut. Steffi, Eva, danke.
Ja, vielen Dank, dass wir mitmachen durften. Genau. Das hat viel Spaß gemacht.
Cool, wie sich die Endstatements jetzt hier decken. Sehr gut.
Ja, und wir entschuldigen uns für diese wieder so lange Folge. Das sollte eigentlich nicht zur Regel werden, aber ich finde es, man kann es gut begründen, denn es war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, Nadim, dir ging das genauso.
Ja, mir ging es absolut genauso. Ich habe immer mal wieder so auf die Uhrzeit geguckt und dachte, uiuiui, das wird ganz schön lang. Aber ich finde, dafür ist die Folge auch sehr, sehr informativ geworden. An der Stelle noch einmal vielen Dank an euch beide. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was jetzt folgt. An dieser Stelle folgt mein allvierwöchentlicher Werbeblog für unsere Social-Media-Kanäle.
Achtung, Werbung!
Ihr findet, und hier folgt eine Dauerwerbesendung. Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram sind wir am aktivsten. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare und Anregungen zu Themen. Da haben wir ein, zwei bekommen in den letzten Wochen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Da sind wir auch schon dran. Und ansonsten, genau, freuen wir uns auch immer über Kommentare. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch die letzte Folge gefallen hat, die ja so ein bisschen anders war als die anderen. Und genau, schreibt uns auf Instagram oder Oldschool per E-Mail an podcast@gesru.de.
Genau, das hat nämlich der Thomas gemacht und eine Frage zur Antibiotika-Folge gestellt, die Jenny Kranz netterweise auch beantwortet hat. Das haben wir auf Instagram gepostet, was sie dazu sagt. Vielen Dank an Jenny, vielen Dank an Thomas und an der Stelle kann ich mich auch nur verabschieden. Es hat viel Spaß gemacht. Danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Nadim. Tschüss.
Ja, ebenso. Tschüss.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf GESRU.de.